Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionalschall Zürcher Fuse. Ein Provisorium wird immer älter. Das Polizeigefängnis auf der Zürcher Kasernenwiese soll noch mal ein paar Jahre stehen bleiben. Vier Zeitungen, ein gemeinsamer Auftritt. In der Zürcher Zeitungslandschaft ist es heute zu einem grossen Zusammenschluss gekommen. Und 10 Jahre nach dem Katastrophenjahr 2001. In unserer Serie geht es heute um den Flugzeugabsturz von Bassersdorf. Wir reden mit einer Überlebenden. Das Wetter morgen im Flachland bewölkt, am Nachmittag kann es aber ein paar Aufhellungen geben. Am Mikrofon Hans-Peter Künzi. Auch Provisorien können manchmal ziemlich alt werden. Das provisorische Polizeigefängnis auf der Zürcher Kasernenwiese ist schon bald 16-jährig. Ende von dem Jahr sollte es zwar abgerissen werden, so wie es jetzt aussieht, dürfte es aber noch mal ein paar Jahre stehen bleiben. Der Kanton will das so und die Stadt kann wahrscheinlich gefangen von den Realitäten nicht viel mehr als das so abnicken. Mireille Eisi.
Ganz klar, es wäre eine Notlösung, wenn das Gefängnis auf dem Kasernenareal weiterhin 5 bis 6 Jahre dort bleiben würde. Aber es war absehbar, dass es so kommt. Wo der Kantonsrat im September den Kredit für das geplante Polizei- und Justizzentrum gestrichen hat. Ohne Gefängnis auf dem Kasernenareal hätte es ganz einfach zu wenig Gefängnisplätze in der Stadt Zürich. Der Dominik Bonderer von der kantonalen Baudirektion findet darum, die Stadt müsse jetzt halt ins Hurenöpfel beissen.
Es ist im Moment auch keine grosse Alternative da. Da hat man eigentlich auch darauf hingewiesen, damals im Kantonsrat. Es ist eigentlich gar kein grosser Spielraum. Man muss es fast bewilligen.
Bei der Stadt hingegen heisst es, man sei sich der Notlage schon bewusst. Aber
es ist nicht so, dass man es einfach durchwinkt, weil der Stadt tut es schon weh, dass das Gefängnis stehen bleibt. Und darum wird man sicher mit dem Kanton dann auch einmal Gespräche führen.
Sagt der Urs Spinner vom Hochbaudepartement, der die Bewilligung müsste geben. Und weiter, das Gesuch vom Kanton müsse durch das normale Bewilligungsverfahren. Am Schluss entscheidet die Bausektion vom Stadtrat. Würde die Stadt dem Kanton die Erlaubnis nicht geben, um das Gefängnis auf dem Kasernenareal weiter zu betreiben, dann hätte das klare Konsequenzen, erklärt Jolanda van de Graaf, Sprecherin der kantonalen Sicherheitsdirektion.
Die Gefangenen könnten nicht mehr im Kasernenareal vorgeführt werden, die Polizei vorgeführt werden. Das gibt natürlich eine grosse logistische Übung. Die Gefangenen müssten in andere Gefängnisse verteilt werden. Die Gefängnisplätze sind sehr rar, würde also sicher grössere Aufwände bedeuten.
Plätze in anderen Gefängnissen sind rar. Und sowieso macht es keinen Sinn, die Leute, die man in Zürich verhaftet, einfach in irgendein Bezirksgefängnis zu bringen.
Die meisten Bezirksgefängnisse sind nicht eingerichtet auf schnelle Ein- und Austritte. Das passiert sehr oft im Polizeigefängnis, dass Gefangene innerhalb von 24 Stunden ein- und austreten. Und das wäre wiederum mit einem grösseren Aufwand verbunden. Die Prozesse sind so nicht vorgesehen.
Fazit, das Polizeigefängnis auf dem Kasernenareal ist für den Kanton vorläufig die einzig mögliche Lösung.
3+1 gibt Eis. Die Gleichung verhebt mathematisch zwar nicht so ganz, aber dafür fasst sie die neueste Entwicklung in der Zürcher Zeitungslandschaft zusammen. Die 3 bisherigen Landzeitungen Zürich Oberländer, Zürichsee-Zeitung und Zürich Unterländer und der Winterthurer Landbot haben seit heute einen gemeinsamen Mantelteil. Das heisst, die international, national und kantonal Berichterstattung kommt für alle 4 Titel aus Winterthur. Nur noch im Lokalteil sind die 4 Zeitungen, die alle zur Tamedia-Gruppe gehören, eigenständig. Der Roger Steinemann war heute in der Hauptredaktion zu Winterthur.
Nein, ich habe nicht gehört. Wir müssen
es machen. Telefonkonferenz zwischen 4 Zeitungen. Die Fäden laufen beim Landbot zusammen. 2-mal am Tag tut man sich zu Winterthur kurz zusammenschliessen, bespricht, welche lokalen Themen von überregionaler Bedeutung sind und seinen sogenannten Mantel schafft. Der Teil also, wo der Landbot für alle Zeitungen produziert.
Wir haben die Lösung, die wir jetzt heute gestartet haben, haben wir eigentlich schon vor 6 Jahren angedenkt, geplant. Die ist damals nicht zustande gekommen, aber schon damals haben die Zeitungen, die jetzt zusammen sind, einen gemeinsamen Mantel planen kann und denkt, dass es funktionieren könnte. Und jetzt ist es soweit.
Sagt Benjamin Geiger, Chefredaktor der Zürichsee-Zeitung. Es ist eine Lösung, die in erster Linie wirtschaftliche Überlegungen dahinter steckt und die möglich geworden ist durch einen grossen Umbruch in der Zürcher Medienlandschaft. Die Landzeitungen gehören heute zum Tamedia-Konzern und der ist gleichzeitig am Landbot beteiligt. Dass alle die Umwälzungen laut den Gewerkschaften über 100 Stellen kosten, ist das Negative daran. Und dass mit einem gemeinsamen Mantel ein Stück journalistische Vielfalt verloren geht, ist genauso unschön. Da gibt Colette Gradwohl als Chefredaktorin vom Landbot offen zu.
Ja, das ist unbestritten. Die Frage ist, wem will man jetzt da die Schuld geben? Man könnte anfangen bei den Leserinnen und Lesern, die weniger Zeitungen abonnieren. Man kann sagen, es war auch Krise, die Wirtschaftskrise, die man im Inseratengeschäft sehr deutlich gemerkt hat. Ich glaube, man muss da flexibel genug bleiben, um zu sagen, okay, was machen wir jetzt, um sich längerfristig ein Überleben sichern. Aber dass die Vielfalt ein Stück weit leidet, das ist unbestritten, das ist klar. Und das tut auch ein bisschen weh, selbstverständlich.
Colette Gradwohl sieht sich allerdings nicht als Superchefredaktorin über 4 Zeitungen. Betont auch, dass der Mantel ein gemeinsames und partnerschaftliches Produkt sei. Die Lokalberichterstattung bleibt ja unter der Hoheit der einzelnen Zeitungen. Und der gemeinsame Mantel, der löse immer noch genug Spielraum. So sei es denkbar, dass seine Zeitung mal ein Thema anders kommentiere als der Landbot, sagt Benjamin Geiger von der Zürichsee-Zeitung.
Dort, wo es wesentlich ist, in der Meinungsbildung, dort bleibt ja die Vielfalt erhalten, weil jede Zeitung ja selber kommentieren kann, selber Leitartikel machen kann.
Das ist etwas, das funktioniert. Die Zürichsee-Zeitung hat ja schon die letzten 4 Jahre mit dem Oberländer und dem Unterländer zusammengearbeitet. Im Layout hingegen mussten die 3 Zeitungen Konzessionen machen. Sie haben sich am Winterthurer Landbot angepasst. Etwas, das für die Schaffhauser Nachrichten nicht in Frage kommt. Einmal vorderhand nicht. Aus ganz bestimmten Überlegungen, wie Doris Kleck sagt. Sie verantwortet den überregionalen Bund der Schaffhauser Nachrichten.
Uns ist einfach wichtig, dass wir immer noch Inland- und Wirtschaftskompetenz haben, weil wir sind davon überzeugt, dass eine gute Regionalzeitung die Kompetenz auch braucht, weil vieles von der nationalen Politik auch ausstrahlt auf die kantonale. Und vor allem sind wir immer noch in der Lage, selber zu kommentieren und auch Themen selber zu regionalisieren.
So beteiligen sich die Schaffhauser Nachrichten zwar am Verbund der Zürcher Regionalzeitungen, übernehmen aber nur einzelne Artikel aus dem Mantel.
Buß für den Uetlibergwirt Giuseppe Frey ist massiv reduziert worden. Das Bezirksgericht Affolter hat aufgrund von einer Beschwerde von Giuseppe Frey die Buß auf 100'000 Franken reduziert. Eine Gerichtssprecherin hat die Meldung von Radio Top bestätigt. Mitte 2010 hat das Stadthalteramt Affolter die Buß noch 400'000 Franken festgelegt. Ob der Entscheid jetzt nochmal weitergezogen wird, ist noch offen. Zahlen muss der Giuseppe Frey, weil er für den Ausbau von seinem Restaurant keine Baubewilligung eingeholt hat. Das neue Jahr bringt mehr Arbeit für die Friedensrichter in der Stadt Zürich und Winterthur. Neu beurteilen sie auch arbeitsrechtliche Streitigkeiten, z.B. wenn es um die Auszahlung von Überzeiten oder um Kündigungen geht. Allein in der Stadt Zürich dürften das etwa 1'000 Fälle pro Jahr sein, die jetzt an Friedensrichter und nicht ans Arbeitsgericht gehen. Das alles ist eine Folge der neuen schweizerischen Zivilprozessordnung. Es gibt allerdings auch gewisse Entlastungen, so sind die Friedensrichter nicht mehr für Scheidungen zuständig. Robert Schönbächler, Präsident der Stadt Zürcher Friedensrichter, beurteilt die Änderungen positiv für die Rechtssuchenden und auch für die Richter.
Also nach 16 Jahren friedensrichterlicher Tätigkeit muss ich sagen, dass es eine Aufwertung ist für den Friedensrichter. Er hat doch deutlich erhöhte Kompetenzen. Es gibt einen Haufen Fälle, die relativ klar sind, die an einer Schlichtungsbehörde vorgetragen werden. Da wird er sicher vermehrt eben auch wirkungsvoll können tätig sein für die Kleingewerbler und dort den Entscheid fehlen.
Trotz dieser Mehrarbeit geht Robert Schönbächler davon aus, dass Friedensrichterämter kein zusätzliches Personal brauchen. Das Bistum Chur, wo der Kanton Zürich dazugehört, kommt ein neuer Mediensprecher über. Der bekannte Christoph Gassetti gibt die Medienarbeit nach 22 Jahren auf eigenen Wunsch ab. Sein Nachfolger wird der Giuseppe Grassia. Der ist ausgebildeter PR-Spezialist und absolviert zurzeit ein Theologiestudium. In Zürich haben sich 2 weitere Opfer gemeldet, die in der Silvesternacht durch einen Messerstecher verletzt worden sind. Damit gibt es schon 7 Opfer, wie eine Sprecherin von der Stadtpolizei zu einem Bericht von Radio 24 erklärt hat. Alle sind im Raum Bellevue angegriffen worden. Die Polizei geht darum davon aus, dass wahrscheinlich alle Opfer vom gleichen Täter verletzt worden sind. Die Ermittlungen sind immer noch am Laufen. Schon in der Nacht vorne ist es in Zürich im Kreis 4 zu einem Streit gekommen, der einen Schwerverletzten gefordert hat. Das 25-jährige Opfer ist im Spital, wie die Polizei heute gemeldet hat, sein Zustand sei kritisch. Die Polizei sucht Zeugen. Ein 31-jähriger Autofahrer ist in der Nacht auf heute in Zürich von einer Polizeikontrolle geflüchtet und dabei verunfallt. Die Polizei hat ihn anhalten, nachdem er im Kreis 3 ein Abbiegeverbot nicht eingehalten hat. Es ist dann zu einer Verfolgung gekommen und dabei ist der Automobilist in einen Baum und in Bauabschrankungen reingefahren. Er hat noch zu Fuss weiterflüchten, die Polizei hat ihn aber stoppen. Offenbar war er angetrunken. Regionalschau Zürcher Fusen auf Schweizradio DRS1, Zeit 20 Minuten vor 6. 2011, 10 Jahre nach dem Katastrophenjahr 2001. In der ersten Woche des neuen Jahres reden wir mit Betroffenen, die die Ereignisse miterlebt haben. Wir fragen sie, wie sie das alles 10 Jahre später sehen. Heute geht es um den Grossair-Absturz bei Passersdorf. Es war schon spät am Abend, an dem 24. November 2001, wo ein Jumbolino bei schlechter Sicht zu tief angeflogen ist. Kurz vor dem Flughafen Zürich bei Passersdorf hat er dann bei einem Wald Baumwipfel touchiert und ist abgestürzt. 24 Menschen sind ums Leben gekommen. Kurz nach dem Unglück hat der damalige Grossherr-Präsident Moritz Sutter eine erste Erklärung abgegeben.
Ich bin jetzt noch unter einem ganz grossen Schock und tief betroffen. Und ich denke vor allem an die Hinterbliebenen und natürlich auch an das grosse Leid, das da passiert ist.
9 Passagiere haben das Unglück überlebt. Unter ihnen Jacqueline Badran aus Zürich. Die heutige SP-Politikerin und Unternehmerin ist jetzt bei uns im Studio. Mit der Jacqueline Badran redet Michael Ganz.
Jacqueline Badran, wenn Sie heute an den 24. November 2001 zurückdenken, was kommt Ihnen dann in den Sinn?
Vor allem denke ich eigentlich an die Hinterbliebenen. Die, die auch mit dem leben müssen, dass ihre Angehörigen verstorben sind.
Und die Bilder von damals, kommen die auch wieder ob sie?
Ja, natürlich, die kommen hin und wieder ob sie. Also nicht nur heute.
Vielleicht nochmal der Reihe noch ganz kurz. Was ist damals passiert? Was haben Sie persönlich damals erlebt?
Wir sind, ich und mein Geschäftspartner Peter Rogenkamp sind nicht auf unseren regulären Plätzen gesessen, weil dort war es sehr laut gewesen, dort haben ein paar Leute ein bisschen Party gefeiert, wir sind total müde gewesen, sind dann hinterher gesessen. Wir haben dann gehört, 2 minutes before landing. Und in diesem Moment schaue ich immer raus und versuche herauszufinden, wo wir jetzt gerade fliegen. Und ich habe rausgeschaut und es war einfach weiss gewesen. Man hat nichts gesehen. Und ich habe gedacht, hey, wir müssen noch in den Wolken oben sein. Und plötzlich macht es Bumm, das Flugzeug fängt an zu schütteln und vor mir, einen Meter vor mir, geht das Flammenmeer auf und es fängt an zu brennen. Und ich habe natürlich gedacht, jetzt ist alles fertig. Ich habe mir gewünscht, hoffentlich explodiert und ich verbrenne nicht. Und dann ist es aber anders gekommen. Plötzlich war das Flugzeug still gewesen und ich konnte mich den Sicherheitsgurten wegnehmen und können durch ein Loch flüchten.
Ein Loch? Was für ein Loch?
Ein Loch im Heck hinein. Das hintere Teil war abgebrochen und dort haben wir dann raus.
Das heisst, Sie haben ganz vernünftig, pragmatisch reagiert. Sie sind aus dem Flugzeug raus. Sie haben keine Panik gehabt, keinen Schock?
Nein, eigentlich überhaupt nicht. Man ist hellwach und das gilt für die anderen Überlebenden auch, nicht nur für mich. Man ist hellwach, total präsent und man ist wie auf die Flucht eingestellt. Also alle unnötigen Informationen verschwinden und man funktioniert hellwach und ganz klar.
Und wann haben Sie dann realisiert, dass Sie in einem Wald also abgestürzt sind, dass da wahrscheinlich auch Leute gewesen sind, die gestorben sind?
Ja, sofort eigentlich. Also nachdem ich auf dem Waldboden gerannt bin, wir hatten noch ein kleines Blackout gehabt zwischen dem Moment, wo man merkt, jetzt muss ich flüchten, und dem Moment, wo man draußen ist. Dort haben auch die anderen Überlebenden wie ein Blackout. Wir wissen nicht mehr, was da war. Habe ich müssen kriechen? Habe ich müssen übersitzen, übersteigen? Habe ich müssen runtergumpen oder so? Ich sehe mich einfach dann wieder auf dem Waldboden rennen. Und bin dann stehen geblieben durch eine Hilfe, die jemand gerufen hat. Und bin dann wie angewurzelt stehen geblieben und zurück an den Flieger, der lichterloh gebrannt hat. Und habe dann die Person noch weggezerrt.
Also alles, wie gesagt, ganz pragmatisch, vernünftig. Man sagt ja, irgendwann kommt dann der Schock später, wenn man realisiert, was eigentlich hätte passieren können. Ist der irgendwann einmal gekommen?
Ja, der ist natürlich gekommen. Das ist, mir ist wie voll gepumpt von Adrenalin. Also, das ist unglaublich, bis in die kleinste Zechenspitze. Und das klingt also tagelang eigentlich nicht ab.
Sie haben aber nach dem Absturz ja keine psychologische Betreuung in Anspruch genommen. Sie sind am Montag, also nach dem Samstagabend, wo das passiert ist, am Montag gegangen arbeiten, wie immer. Haben Sie denn das Ereignis nicht müssen irgendwie verarbeiten?
Doch, natürlich, das ist einem natürlich permanent im Kopf rumgegangen. Und ich glaube, ich habe natürlicherweise richtig reagiert, indem ich viel darüber geredet habe und das viel erzählt habe. Ich bin sonst eine, wo meine Freundinnen und Freunde immer sagen, du erzählst nie etwas von dir. Aber in dem Moment habe ich einfach jedem Hinterletzten das können erzählen, der mich darauf angesprochen hat.
Und das hat geholfen?
Das hat sehr geholfen. Es ist ein offenbarer Weg, wo man sich ein bisschen kann wie distanzieren davon. Oder das ein bisschen rationalisieren auch.
Sind Sie auch zurück an die Absturzstelle schauen, wie das war?
Ja, sofort. Also ich habe unbedingt das wollen, gerade eigentlich am Montag. Wir haben dann am Montagabend dort hingehen, um eigentlich zu schauen, was ist da wirklich passiert und wie sieht das aus und wie ist das gewesen.
Und als einzige Therapie, haben Sie ja dann ein Flugangstseminar gemacht, hat das etwas gebracht?
Ja, das hat ein bisschen etwas gebracht. Also wir sind dann dort in dem Rahmen auch geflogen und das hat immerhin die Schwelle, wieder in ein Flugzeug einzusteigen, das hat geholfen. Und das andere ist auch, die Phänomene zu verstehen. Also das Rationalisieren, das auf die Vernunftsschienen irgendwie bringen, das hat sicher auch geholfen.
Also Vernunftsschiene, das wäre was?
Eben verstehen, was da passiert ist, das können irgendwie physikalisch verstehen,
also
was technisch, physikalisch, wieso sind meine Flugzeuge zum Beispiel schüttelt, so Mikroschütteln, und wieso es gewisse Geräusche gibt und so weiter, das hat sicher geholfen.
Also dann haben Sie sich intensiv mit der Fliegerei befasst und Sachen gelesen? Und
ja, sehr intensiv.
Und dann das Flugangstseminar und nachher sind Sie also wieder fliegen, seither fliegen Sie wieder. Was ist das für ein Gefühl heute, wenn Sie in ein Flugzeug steigen?
Also sagen wir so, ich bin nie gern geflogen und heute fliege ich noch viel weniger gern. Also es braucht Überwindung und ich fliege wirklich nur im äußersten Notfall.
Haben Sie denn Angst?
Ja, nicht gerade Angst, aber es ist unangenehm. Einmal bin ich zurückgekommen von Holland und dort war es wirklich die gleiche Situation gewesen. Dunkel, es hat gehudelt von aussen, das Flugzeug hat geschüttelt und dort hat es also bei mir aufgehört zu schnaufen.
Der Absturz von Bassersdorf war ja, wie man nachher dann erfahren hat, ein Pilotenfehler gewesen. Haben Sie heute überhaupt noch Vertrauen in Piloten?
Ich glaube nicht, ich habe das auch schon damals nicht so empfunden, ich glaube nicht, dass das wirklich wie so ein Schuldverhalten vom Pilot ist. Das hat für mich ganz viel mit dem System zu tun. Mit dem System von der Fliegerei, mit dem Druck, wo Piloten ausgesetzt sind, mit der teilweise schlechten Entlöhnung, die macht, dass sie noch Nebenjobs müssen haben und durch das lange Tage haben. Und ich glaube, dort hat sich nicht wahnsinnig viel verbessert seither.
Und die Schuldfrage ist für Sie also gar nie so wichtig gewesen und auch heute nicht mehr wichtig?
Nein, was mir wichtig war, ist, dass man eigentlich aus dem Absturz lernt, weil das ist das Einzige, was noch Sinn macht. Wenn man so viele Tote hat und so viele Hinterbliebene, die leiden, dann ist man eigentlich gezwungen, finde ich, aus dem Unfall zu lernen. Und das sehe ich weniger, dass das passiert ist.
Was hätte man denn können?
Ich schade.
Was hat man denn können lernen, ganz konkret jetzt in dem Fall?
Ja, ganz konkret in dem Fall hat man eben auch, zum Beispiel, ganz viele Piloten sagen, Fliegen ist nicht schwer, es geht um Psyche. Und dass man Psyche halt bei den Piloten mehr anschaut. Heutzutage gehen sie irgendwie an Flugkurse, trainieren das. Aber Psyche, zum Beispiel halt auch beim 10.000. Anflug immer alle Sicherheitschecks nochmal zu machen und nicht zu meinen, ja, das geht schon irgendwie, ich setze jetzt den Flieger am Boden. Das wird heutzutage immer weniger geschult und das wäre aber ganz wichtig.
Und wie ist es mit der Schulung vom Personal sonst bei den Flügern?
Ja, also zum Beispiel, ich bin ja nie angefragt worden, mal zu erzählen, zum Beispiel beim Flugpersonal mal zu erzählen, wie so ein realer Absturz wirklich ist. Die lernen das ja, die lernen auch, was man da für Massnahmen trifft. Und das ist natürlich in Realität total anders, wie in der Theorie, in den schönen Filmen, wo dann irgendwie die Rutschbahn ausfährt und man dann da rausrutscht. Und also bei unserem Absturz ist kein Stewardess gestanden und dann gesagt, nicht drängeln, es kommt jeder raus. Und das finde ich eigentlich schade, dass man da den Fall nicht genauer einbaut in der 1000 Weiterbildung.
Gehen wir nochmal zurück zu dem Abend vom 24. November 2001, Jacqueline Badran. Sie haben ja erzählt vorher, Sie haben den Platz gewechselt, Sie haben eigentlich Ihre Plätze vorne im Flüger gehabt. Sie sind dann, weil es eben so laut war, hinteren auf einen freien Platz. Wenn Sie vorne geblieben wären, wären Sie wahrscheinlich jetzt heute Abend nicht mehr da, weil die 24 Leute, die ums Leben gekommen sind, sind dort vorne gesessen. Was ist das gewesen? Ist das Zufall gewesen, dass Sie das gemacht haben? Ist das Glück gewesen? Ist das ein siebter Sinn gewesen?
Also ich glaube nicht, dass wir Menschen fähig sind, solche Sachen zu verstehen. Für mich selber ist es einfach eine glückliche Fügung gewesen. Und in dem Sinn Zufall.
Jetzt reden wir ja unter Fachleuten vom sogenannten Überlebensschuldsyndrom. Damit meint man, Leute, die so einen Absturz oder schon so eine Katastrophe überlebt haben, ein schlechtes Gewissen gegenüber denen, die halt das nicht überleben, beziehungsweise gegenüber den Angehörigen von diesen Opfern. Wie ist das bei Ihnen gewesen?
Das ist am Anfang ganz besonders extrem unerträglich gewesen. Das ist wirklich das Schwierigste gewesen und auch das, was ich am meisten daran zu knagen hatte bei der Verarbeitung und bis heute eigentlich noch gilt. Ich gehe jedes Jahr mit meinem Geschäftspartner und mit der Polizei, also mit dem damaligen Einsatzleiter und mit dem Feuerwehreinsatzleiter, gehen wir jeden Abend, jedes Jahr an die Absturzstelle. Und das hilft ein bisschen, das zu verarbeiten. Aber die Schuld bleibt, ja.
Und Sie haben ja Kontakt gehabt mit den Angehörigen von diesen Opfern. Wie war das gewesen, mit diesen Leuten zu reden?
Das war wie zweischneidig gewesen. Auf der einen Seite war es sehr anstrengend gewesen. Plötzlich sind anonyme Menschen, die wir ja nicht gekannt haben, zu lebendigen Menschen mit Familie, mit Angehörigen, mit einer Geschichte, mit einem Gesicht geworden. Und das hat es natürlich schwieriger gemacht, wie eigentlich die Toten kennenzulernen nachher. Und auf der anderen Seite hat man können den Hinterbliebenen sehr helfen, indem wir haben können sagen, es ist schnell gegangen, die Leute haben nicht müssen leiden. Das ist in Sekunden eigentlich alles abgelaufen und das hat den Hinterbliebenen ganz eindeutig geholfen. Die Vorstellung nämlich, dass da ihre Angehörigen schwer haben müssen leiden, ist für die auch unerträglich gewesen. Und insofern hat es auch einen guten Aspekt gehabt, die Angehörigen kennenzulernen.
Und Sie als Überlebende haben da also eigentlich eine wichtige Rolle gehabt, eine wichtige Aufgabe erfüllt?
Ja, ich glaube schon.
Wenn Sie jetzt Bilanz ziehen nach diesen 10 Jahren, die vergangen sind seit dem Absturz, ist der Absturz für Sie, wenn Sie zurück daran denken, einfach ein Horror, den Sie möglichst vergessen wollen? Oder hat das Erlebnis auch Ihnen persönlich irgendetwas gebracht? Irgendeine Lehre, eine Erkenntnis vielleicht?
Es hat ein bisschen von beidem. Die Erkenntnis ist natürlich vielleicht nicht ganz neu, halt, dass man irgendwie dankbar dafür muss sein, dass man kann leben, dass man gesund kann leben. Ich habe das schon vorher eigentlich immer so gehabt und das hat sich vielleicht noch verstärkt durch den Unfall und durch das Erlebnis.
Das heisst, Sie sind glücklich darüber, dass Sie überhaupt noch leben dürfen?
Ja, ich fühle mich sehr privilegiert, aber das war schon immer so gewesen.
Jacqueline Badran, danke vielmals für das Gespräch.
Jacqueline Badran ist das also gewesen, eine von 9 Überlebenden vom grossen Absturz 2001 bei Bassersdorf. Mit ihr geredet hat der Michael Ganz. 10 Jahre nach dem Katastrophejahr 2001, morgen geht es um den Brand im Gotthardtunnel. Gast ist dann der Zürcher Tunnelbauer Paul Meili. Mit ihm reden wir darüber, was die Brandkatastrophe sicherheitstechnisch im Tunnelbau alles ausgelöst hat. Mehr zu dieser Serie gibt es auch im Internet unter regionaljournal.ch. Zum Wetter der Steuerung zurück von SF Meteo.
Man am Dienstagmorgen und Vormittag zeichnen ein paar dichtere Wolkenfelder durch. Dann am Nachmittag wird es vor allem auf den Bergen im Oberland ab etwa 1000 Meter immer sonniger, sonst bleibt es bei recht vielen hochnebelartigen Wolken und die Sonne zeigt sich nun mal stilleweise. Der Tag startet eisig kalt mit etwa minus 7 Grad und am Nachmittag bleibt es frostig mit rund minus 3 Grad. Am Mittwoch hat es dann vor allem im Flachland noch dichte Nebel mit der Obergrenze bei etwa 800 Meter. Durch den Tag löst er sich zum Teil auf. Außerhalb vom Nebel gibt es einen sonnigen Tag bei Höchsttemperaturen von minus 3 Grad.
Regenanschall Zürich auf Hause, zum Schluss nochmal das Wichtigste von heute in der Zusammenfassung. Das provisorische Polizeigefängnis auf dem Kasernenareal in Zürich dürfte noch 5 weitere Jahre bestehen bleiben. Die Bewilligung läuft eigentlich Ende von diesem Jahr ab. Der Kanton will die Bewilligung aber verlängern lassen. Bei der Stadt will man den Antrag prüfen, heisst es auf Anfrage. Dass die Stadt die Verlängerung verweigert, scheint aber eher unwahrscheinlich. Ein weiterer Zusammenschluss in der Zeitungslandschaft vom Kanton Zürich. Der Landbot aus Winterthur, Zürichsee-Zeitung, der Zürich Oberländer und der Zürich Unterländer haben seit heute einen gemeinsamen Mantelteil. Das heisst, die ganze Berichterstattung aus dem In- und Ausland und dem Kanton Zürich kommt zentral aus Winterthur. Alle 4 Zeitungen gehören zur Tamedia-Gruppe. Bus für den Uetliberg wird Giuseppe Frey ist massiv reduziert worden. Das Bezirksgericht Affoltern hat sie von 400'000 auf 100'000 Franken abgesetzt. Zahlen musste Giuseppe Frey die Bus, weil er für seine Ausbauten keine Baubewilligung eingeholt hat. So viel Regionalschall Zürich auf Haus am Montagabend. All unsere Abendsendungen gibt es als Podcast im Abonnement unter regionalschall.ch. Redaktion Margrit Meier, am Mikrofon Hans-Peter Künzi.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.